wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wenn eigentlich nichts mehr geht. Wir, das sind heute Rolf Schwedhelm und ich. Mein Name ist Jens Stehnert. Wir sind beide Partner bei Streckmark Schwedhelm im Kölner Büro, beschäftigen uns seit vielen Jahren mit der Unternehmensumwandlung und den steuerlichen und auch zivilrechtlichen Fallstricken, die es dabei zu beachten gibt. Und ja, darüber wollen wir heute plaudern. Lieber Rolf, die erste Frage, die wir besprechen wollen, ist Umwandlung. Das ist ja eigentlich nichts Exotisches. Ne? Das ist etwas, das kommt immer wieder vor. Was sind das für typische Szenarien, die uns in unserer Praxis begegnen?
Ja, die Umwandlungsfälle sind eigentlich das Typische, was in einem Leben eines Unternehmens an Fragestellungen auftaucht. Man gründet ein kleines Unternehmen als Start-up, vielleicht in Form einer GmbH. Dann entwickelt sich das Unternehmen, wird größer. Man braucht Leute, die sich daran beteiligen. Und auf dem Weg wird sich immer wieder die Frage stellen, ob denn die Rechtsform, die ich habe, die richtige ist. So ist das eigentlich seit vielen Jahren. Vielleicht hat sich heute etwas geändert, welche Rechtsformen en vogue sind. Früher waren es mehr Personengesellschaften, mit denen man begonnen hat. Heute ist die Kapitalgesellschaft spannender. Aber die Fragestellungen sind immer gleich. Ist das doch die richtige Rechtsform oder gibt es eine bessere? Es können auch Unternehmensnachfolgefragen sein. Es können Fragen sein, dass sich Unternehmen zusammenschließen. Also ein ganz vielschichtiges Bild, wie es zu der Frage kommen kann, ich möchte gerne eine andere Rechtsform oder eine andere Rechtsform ist für uns sinnvoller.
Ja, ein ganz klassischer Anwendungsfall, den wir ja auch sehr, sehr häufig natürlich beraten, den auch viele unserer Zuhörer sicherlich häufig beraten, ist die Umwandlung des Einzelunternehmens. Das ist ja für viele, auch kleine Unternehmen, dann irgendwann der erste große Schritt, der Weg in die GmbH oder der Weg in die GmbH und Co. KG. Wenn du zurückguckst auf deine Beratungsjahre, was sind so die Dinge, worauf kommt es in erster Linie an, damit eine solche Umwandlung glückt?
Denn man muss vor allen Dingen gucken, wie ist die Ist-Situation? Ich muss analysieren, was habe ich für ein Unternehmen, wie ist das entstanden, wie lange gibt es das schon, wie sieht die Bilanz aus? Und von da aus überlege ich dann, wie geht der Schritt in die andere Rechtsform, die ich mir vielleicht vorstelle. Immer natürlich auch am Anfang mit der Frage verbunden, ist denn eine andere Rechtsform wirklich besser? Oft herrscht bei den Mandanten so die Vorstellung, ja, wir wollen jetzt mal was anderes machen. Wenn man genau hinguckt, stellt man fest, ja, vielleicht ist es doch auch sinnvoll, bei dem zu bleiben, was man hat. Also man muss immer gucken, gibt es wirklich einen sachlichen, überzeugenden Grund, eine andere Rechtsform zu wählen? Das ist sozusagen der Ausgangspunkt jeder Überlegung.
Ja, ich glaube, der Prototyp für diese Fallgestaltung sind die Holding-Fälle, die wir ja immer wieder sehen und auch früher schon gesehen haben, wo man eben die Holding als Steuersparmodell versucht einzusetzen. Aber nicht immer ist das sinnvoll.
Genau. Ein anderes Beispiel, was es in der Vergangenheit oft gab, dass Unternehmer die Vorstellung hatten, je mehr Unternehmen ich habe, je mehr Gesellschaften ich habe, umso besser ist das Ganze. Also für jeden Bereich wurde dann eine neue GmbH gegründet. Und dann tauchte natürlich irgendwann das Thema verdeckte Gewinnausschüttung auf und dann stand man vor dem Problem, wie bereinigt man das? Auch das ist so ein typisches Szenario, wo man durch das Umwandlungsrecht dann helfen kann und vernünftige Strukturen aufbauen kann für das Unternehmen.
Ja, und eben den Mandanten auch schützt vor unsinnigen Strukturen. Nicht alles das, was gerade en vogue ist und was im Internet gehypt wird, ist auch für jeden Mandanten das Richtige.
So ist das, ja.
Ja, bei Streckmark Schwedhelm beraten wir seit vielen Jahren als Berater für Berater, andere Steuerberater und Steuerberaterinnen, andere Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, die zu uns kommen mit ihren Fragestellungen. Was ist da so aus deiner Erfahrung das, was am häufigsten an Irrglaube herrscht oder was am häufigsten falsch gemacht wird?
Ja, was am häufigsten falsch gemacht wird, ist eine typische Gefahr des Umwandlungsrechts, weil das Umwandlungsrecht besteht eben aus zwei Rechtsgebieten, dem Gesellschaftsrecht und dem Steuerrecht. Und die Kunst, will ich mal sagen, in Anführungszeichen, die besteht darin, dass man eben beide Rechtsgebiete übereinander legt. Das ist nicht immer ganz einfach, weil ja auch die Begrifflichkeiten nicht immer übereinstimmen. Der Steuerberater denkt vielleicht steuerlich und sagt so, das wäre prima in der Rechtsform. Es funktioniert aber gesellschaftsrechtlich dann nicht oder umgekehrt. Also das ist eigentlich so das Hauptproblem, warum auch Berater, die das vielleicht nicht jeden Tag machen, sondern mal einen solchen Fall bekommen oder darüber nachdenken, dass eine andere Rechtsform vielleicht sinnvoller wäre, wo wir denen sehr gut helfen können, weil wir eben aus der Erfahrung sagen können, wir haben sozusagen das Know-how, das auch umzusetzen, was in der Vorstellung da ist und auch an alle Bereiche zu denken, die hier eine Rolle spielen. Gerade im Steuerrecht, du weißt es am besten, dann plötzlich taucht ein gewerbesteuerliches Problem auf, wo kein Mensch dran gedacht hat, weil alle nur daran denken, wie kriege ich das denn ertragssteuerlich neutral hin oder ein grunderwerbsteuerliches Problem. Das ist eben eines der Hauptaufgaben, die wir bei solchen Beratungen haben, wirklich alle steuerrechtlichen und zivilrechtlichen Fragen durchzuspielen, die bei einem solchen Umwandlungsvorgang eine Rolle spielen können.
Ja, und das war ja auch, wenn ich es richtig weiß, der Anknüpfungspunkt für dich zu sagen, ich schreibe das mal auf, was uns da immer wieder in der Praxis begegnet und die Fragen, die uns immer wieder gestellt werden, das, was man berücksichtigen muss.
Ja, genau. Wie ich junger Anwalt war und die ersten Umwandlungsfälle bei mir auf dem Tisch landeten, habe ich mich natürlich hingesetzt und gesagt, so, was haben wir und wo wollen wir hin und wie geht das? Und ich kann mich noch gut erinnern, das war ein sehr mühevolles Unterfangen. Zum damaligen Zeitpunkt gab es Gott sei Dank zwar nur einen Kommentar, den Wiedmann-Meyer, den es ja auch heute noch gibt, sehr umfangreich, und mir ist es etliche Male passiert, dass ich dann in dem Wiedmann-Meyer eigentlich gar nicht mehr wusste, bin ich jetzt noch an meinem Fall oder bin ich irgendwo anders, und habe mir dann das eben zusammengeschrieben und gesagt, so, wie geht das denn, was muss ich zivilrechtlich beachten, was muss ich steuerlich beachten, und dann nach ein paar Fällen kam unser damaliger Senior Michael Schreck auf die Idee und sagte, ah, dann machen Sie doch mal ein Buch daraus, das ist doch toll, Sie haben ja schon 5 Fälle, die anderen 25, 30 Fälle, die können Sie doch noch schnell zusammenschreiben. Und so ist das Buch entstanden, eigentlich als Handbuch dafür, wie kommt man aus der einen Rechtsform in die andere unter Berücksichtigung gesellschaftsrechtlicher und steuerrechtlicher Fragen, die damit im Zusammenhang stehen. Und das hat sich halt bewährt, und deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt mit dir zusammen inzwischen die 11. Auflage schreiben durfte.
Ja, das ist auch für mich nach wie vor, muss ich sagen, immer noch eine nützliche Arbeitshilfe, um eben den Einstieg zu bekommen. Ich komme natürlich auch nicht ohne den Wiedmann-Meyer aus und andere Kommentare, und heute gibt es ja viel mehr als früher, und das braucht man natürlich auch, das ist auch gar nicht der Anspruch, dass wir in dem Buch das alles abdecken, was so ein Großkommentar abdeckt, aber es hilft schon, sich zu strukturieren und den Überblick zu behalten, ne? Und an alles zu denken, an das man so denken sollte bei einer Umwandlung. Du hast gerade schon angesprochen, die Grunderwerbsteuer ist ja so ein Paradebeispiel, die eben in der Vergangenheit extrem häufig übersehen wurde, weil man tagelang sich mit dem Ertragssteuerrecht beschäftigt hat und andere Dinge schlichtweg ausgeblendet hat.
Ja, genau. So ist das. Und nochmal zu dem Buch. Jedenfalls ist das auch das Feedback, was ich bekomme oder was wir in der Vergangenheit bekommen haben, dass sehr viele Berater aus unterschiedlichen Bereichen, also sowohl steuerliche Berater als auch Notare, das Buch benutzen, um den Einstieg dazu finden, weil es in dieser Form das so nicht gibt. Ich habe immer gesagt, es ist so ein bisschen so ein Wegweiser durch den Dschungel der Bücher und Kommentare und Rechtsprechung, und erspart natürlich nicht, dann an der konkreten Stelle nachzulesen und genauer reinzugehen. Aber es hilft hoffentlich, dass man nichts übersieht, mit dem man sich beschäftigen muss.
Genau, das ist das Ziel. Jetzt blickst du ja auch schon auf ein paar Jahrzehnte Beratungserfahrung zurück. Das Buch hat die 11. Auflage, also das heißt, auch das gibt es ja schon eine ganze Zeit lang. Was hat sich am ehesten geändert? Was sind die größten Veränderungen, die es gegeben hat in der Unternehmensumwandlung, wenn man mal auf deine Anfänge zurückschaut, bis heute?
Also es hat sicherlich sowohl im zivilrechtlichen als auch im steuerlichen Bereich sich vieles getan. Im gesellschaftsrechtlichen Bereich darf ich nur daran erinnern, dass es heute mehr Rechtsformen gibt als früher, dass wir das Umwandlungsrecht auch heute über die Grenze geht, was es früher nicht gab. Das sind eigentlich so die wesentlichen Veränderungen. Was man nach wie vor sagen muss, ist, dass Steuerrecht und Gesellschaftsrecht insofern ein bisschen auseinanderlaufen, weil im Gesellschaftsrecht eigentlich über die ganzen Jahre, seit der Einführung des aus meiner Sicht neuen Umwandlungsrechts, was natürlich jetzt auch schon Jahrzehnte alt ist, das Ziel war, die Umwandlung zu erleichtern, den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, klare Regelungen zu haben, wie sie von der einen Rechtsform in die andere Rechtsform kommen. Thema partielle Gesamtrechtsnachfolge, also dass Vermögen übertragen werden konnte, ohne dass man jedes einzelne Wirtschaftsgut übertragen musste, ohne Zustimmung von Vertragspartnern und Ähnliches. Das sind Dinge gewesen, die bis heute in die Richtung gehen, das praktikabel zu gestalten und variabel. Das Steuerrecht ist leider genau den umgekehrten Weg gegangen. Die Möglichkeiten, steuerneutral umzuwandeln, sind immer mehr eingeschränkt worden. Vielfach eben auch getrieben von der Sorge der Finanzverwaltung und auch des Gesetzgebers, dass Missbrauch betrieben wird. den ich gar nicht ausschließen will an der einen oder anderen Stelle. Aber das macht uns die Arbeit natürlich sehr schwer, weil es immer wieder Rückausnahmen gibt und vor allen Dingen die Finanzverwaltung dann eben ihre Interpretation des Steuerrechts im Umwandlungssteuererlass niederlegt, die nicht immer dem entspricht, was wir für richtig halten oder was die herrschende Meinung in der Literatur für richtig hält. Und auch die Rechtsprechung stimmt ja nicht immer dem zu. Und gerade das, ich weiß nicht, Jens, du hast vor allen Dingen dich mit dem neuen Umwandlungssteuererlass beschäftigt in der Neuauflage des Buches. Da ist sicher wieder einiges drin, was uns nicht gerade Freude macht.
Nee, also da erlebt man ja auch immer wieder Überraschungen. Also die Gesamtplanbetrachtung zum Beispiel ist ja etwas, was wir seit vielen Jahren im Umwandlungssteuererlass drin haben, was von der Rechtsprechung immer anders gesehen wurde. Die Finanzverwaltung hat alle Fälle verloren, wenn es um Buchwert Fortführung und Gesamtplan ging, hat der BFH mehrfach gesagt, es gibt keine Gesamtplanbetrachtung, wenn es um die Frage der Buchwertfortführung geht. Trotzdem finden wir es auch in dem aktuellen Umwandlungssteuererlass vom 2.1.2025 wieder niedergelegt. Das sind so Überraschungen aus Beratersicht, die man auch kaum nachvollziehen kann, ne? Weil man sich immer fragt, vor was habt ihr eigentlich Angst? Was für Fälle wollt ihr da verhindern? Es mag diese Missbrauchsfälle geben, aber in unserer Beratung, bei den Fällen, die wir hier sehen, sind ja die Mandate, wo es um Steuerersparnis geht, wo es darum geht, wir wollen jetzt wirklich ein tolles Steuersparmodell aufsetzen, die spielen fast keine Rolle, sondern es geht um den Mittelständler, der eben aus wirtschaftlichen Erwägungen sagt, ich muss meine Struktur erweitern oder verkleinern oder was auch immer.
Ja, das ist auch ein Punkt, der in der Beratung immer wieder eine Rolle spielt, dass wir auch sagen, also ich wandle nie ein Unternehmen um Steuervorteile zu haben. Steuern ist immer ein Teilaspekt, aber das muss natürlich auch zu dem Unternehmen passen, zu dem Unternehmer passen, zu der Struktur, wie das Unternehmen geführt wird, passen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Aber um auf den Umwandlungssteuererlass zurückzukommen, für uns ist das natürlich insofern ein Problem, weil wir in der Gestaltung uns überlegen müssen, wie machen wir es denn? Machen wir es so, wie wir es für richtig halten oder machen wir es so, wie die Finanzverwaltung es sieht? Denn wenn wir es anders machen, als die Finanzverwaltung es sieht, laufen wir natürlich das Risiko, dass es zum Rechtsbehelfsverfahren führt und wir wären als Berater schlechte Berater, wenn wir sagen würden, ja, mach das mal so und dann prozessieren wir anschließend. Ihr wisst dann in 8 Jahren, ob ihr den richtigen Weg gewählt habt. Sondern wir sind natürlich in der Beratung darauf angewiesen, uns an dem zu orientieren, was die Rechtsprechung sagt. Wie ist deine Erfahrung? Da es gibt selten mal Fälle, wo wirklich dann wir überlegen, wir machen das doch anders, als die Finanzverwaltung vorgibt.
Ja, also in aller Regel sucht man ja den Weg, bei dem man sagt, komm, die Wahrscheinlichkeit eines Rechtsbehelfsverfahrens ist denkbar gering. Überall im juristischen Bereich gibt es Unsicherheiten, das kann man nie hundertprozentig ausschließen, aber es gibt in aller Regel den Weg, wo wir sagen, so funktioniert es nach unserer Ansicht und auch nach allem, was die Finanzverwaltung da an Verlautbarungen rausgegeben hat. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo es den super sicheren Weg eben nicht gibt. Und dann hat man immer wieder mal die Situation, dass man sagt, naja, was Besseres gibt es in dieser Situation nicht. Dann muss ich eben auch ins Risiko gehen. Und es gibt die Mandanten, die dann sagen, ja, wenn ich keine andere Alternative habe, dann muss ich im Zweifel auch den Streit in Kauf nehmen. Das sind aber die Ausnahmefälle, muss man sagen. Das ist eher selten.
Wobei das vielleicht auch mal ist ja der zweite Bereich, wo wir uns mit dem Umwandlungsrecht befassen. Nicht nur in dem, wo wir in der Gestaltung beraten, sondern eben auch dann in den Fällen, wo irgendwas schiefgelaufen ist oder jedenfalls nach Auffassung der Finanzverwaltung was schiefgelaufen ist. Wir haben ja immer wieder Rechtsbehelfsverfahren, die wir dann übernehmen, wo es um streitige Umwandlungsfälle geht. Ich muss gestehen, die haben mir immer und machen mir mindestens genauso viel Spaß wie die Gestaltung, weil da kann man natürlich dann schön argumentieren und die Streitfragen, um die es da geht, sind oft sehr interessant, für den Mandanten oft auch wirtschaftlich sehr, sehr relevant, also ja. Durchaus streiten wir da um größere Beträge, aber das haben wir in der Vergangenheit sehr oft auch durchaus erfolgreich bestritten.
Ne? Ja, und das ist auch immer eine wichtige Quelle, finde ich, für die eigene Beratung und auch ins Buch fließt es natürlich auch ein, wenn man rechtzeitig mitbekommt, oh, da gibt es in der Finanzverwaltung offensichtlich eine neue Linie, die so noch nicht irgendwo niedergeschrieben ist, aber wo man mitbekommt, das ist abgestimmt mit den Oberbehörden, mit den Ministerien, vielleicht sogar bundesweit. Und da muss ich sagen, profitiert man doch schon sehr auch aus dieser Streiterfahrung, aus den Steuerstreitfällen.
Genau, das ist auch in der Vergangenheit immer ein wichtiger Punkt gewesen, dass man weiß, wo sind die Fälle, die für die Finanzverwaltung sensibel sind, und wie ist unsere Erfahrung auch in der Durchsetzung von möglicherweise streitigen Fragen im Rahmen eines Rechtsbehelfsverfahrens.
Wie nimmst du die Finanzverwaltung in diesen Verfahren wahr?
Also ich sag mal, in vielen Fällen ist die Finanzverwaltung durchaus verständnisvoll und denkt mit. Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass wir viele Jahre gemeinsam mit Vertretern der Finanzverwaltung unsere Vortragsveranstaltung zum Umwandlungsrecht und zum Steuerrecht gemacht haben. Gerade auf Ebene der OFD war das immer etwas, was die dort zuständigen Bearbeiter sehr beschäftigt hat. Und zwar nicht in dem Sinne, was fällt uns nun ein, um den Steuerpflichtigen auf die Füße zu treten, sondern durchaus auch aktiv mitzuarbeiten und zu überlegen, was geht und was geht nicht. Auch die Betriebsprüfer sind häufig in den Umwandlungsfällen recht gut ausgebildet und sie sehen halt, wenn wirklich Fehler gemacht werden. Also die Professionalität auf der Seite der Berater ist dringend notwendig, weil man nicht davon ausgehen kann, auch die Betriebsprüfer sehen das sowieso nicht. Die sind heute gut ausgebildet und merken, wenn Fehler passiert sind und dann greifen sie natürlich auch zu, wenn es da was zu holen gibt.
Wobei, aber vielleicht siehst du es anders, meine Erfahrung ist, dass die Fälle, die dann wirklich in einem Rechtsbehelfsverfahren landen, jetzt nicht die Diskussion, die man in der Betriebsprüfung führt, aber die Fälle, die wirklich im Rechtsbehelfsverfahren landen, in der Regel Fallkonstellationen sind, wo wirklich man gravierende Fehler gemacht hat.
Ja, da stimme ich dir zu. Auch das, ne, ich habe es eben schon gesagt, die Finanzverwaltung sucht dann häufig auch mit uns gemeinsam einen Weg, wie man den Fall noch irgendwie lösen oder retten kann. Ich sage mal ein Beispielsfall aus der Vergangenheit, der mir spontan einfällt, bei Einbringung eines Personenunternehmens in eine Kapitalgesellschaft, wo man nicht daran gedacht hat, dass in dem Fall die stillen Reserven aufzudecken sind, wo man dann auch wusste, das kann ich eigentlich nicht wirklich retten, sondern man sich dann darüber unterhält, ja, wie bewertet man das Ganze denn, um zumindest den Schaden irgendwo in Grenzen zu halten. Und da gibt es dann durchaus Verhandlungsspielraum mit der Finanzverwaltung. Also da wird schon auch geguckt, dass man irgendwie zu vernünftigen Lösungen führt, jedenfalls in aller Regel.
Ja, also ist auch meine Wahrnehmung, die Fälle, die bei uns auch als Steuerberaterhaftungsfälle landen, wir beraten ja viel auch Steuerberater und deren Haftpflichtversicherungen in Schadensfällen, sind meistens wirklich die Klassiker. Und ich glaube, das hat sich wahrscheinlich auch gar nicht so großartig geändert im Laufe der Jahrzehnte. Also die nicht gesehene Betriebsaufspaltung, die vergessene wesentliche Betriebsgrundlage, weil sie im Sonderbetriebsvermögen nicht bilanziert ist, solche Dinge, ne, das ist eigentlich immer noch das, was wir am häufigsten sehen.
Die Nicht-Einhaltung von Haltefristen, weil man nicht genug in die Vergangenheit geguckt hat, wie denn das jetzt umgewandelte Unternehmen entstanden ist. Das sind so die klassischen Haftungsfälle, die dann auftauchen.
Und ich meine, was man mitnehmen kann, ist, dass man sich auch an eine jahrzehntelange Struktur und deren Behandlung durch die Finanzverwaltung, dass man sich darauf nicht verlassen darf. Ja, also ich habe vielleicht seit 20 Jahren eine Betriebsaufspaltung, die noch nie jemand gesehen hat und thematisiert hat. Das ist eigentlich so der Klassiker. Ne? Ja. Und dann strukturiert man um und auf einmal stellt die Finanzverwaltung schon in der darauffolgenden Prüfung nach wenigen Tagen fest, dass man eine Betriebsaufspaltung hat.
Ganz klassische Fälle, braucht nur ein neuer Betriebsprüfer kommen, der irgendwie anders drauf guckt und das Thema sieht oder gerade dazu eine Fortbildung gemacht hat, dann hat man das Problem. Das ist in der Tat so, da sollte man in der Beratung rechtzeitig gucken, was passiert. Das vielleicht auch als Hinweis für Steuerberater, die Mandate übernehmen, das haben wir auch immer wieder erlebt, dass dann irgendwo was gewachsen ist und der in der Steuerberatung man nicht mehr hinguckt, der neue Steuerberater ist gut beraten, das, was er vorfindet, dann mal einmal genau sich anzugucken und zu analysieren, auch unter dem Gesichtspunkt, ist das alles, sind alle Probleme bekannt und erkannt. Denn wenn man sie erkennt, dann kann man auch irgendwie, findet man auch eine Lösung, mit der man leben kann. Schlimm ist immer nur, wenn irgendwo was passiert, wo keiner mit rechnet.
Ja, und ich nehme auch wahr, dass wenn ich dann eine Betriebsaufspaltung nacherkläre, wenn ich dem Finanzamt sage, übrigens, ich habe das jahrelang nicht gesehen, dass das eigentlich selten Probleme macht.
Ja, ne? Das ist auch meine Erfahrung.
Ja, strafrechtlich, die Fälle, die wir strafrechtlich sehen in unseren strafrechtlichen Mandaten, die wir da begleiten dürfen, das sind doch eher die Fälle nach meiner Wahrnehmung, wo man versucht, über das Umwandlungssteuerrecht Lösungen zu erzielen, die vielleicht vom Gesetzgeber so nicht gedacht war.
Ja, das ist ein Phänomen gerade in den letzten 8, 10 Jahren, dass generell zunehmend versucht wird, mit Hilfe des Strafrechts steuerliche Ziele zu erreichen aus Sicht der Finanzverwaltung. Das muss man heute sehen, dass das auch vor dem Umwandlungsrecht nicht Halt gemacht hat. Dass dort, wo man versucht hat, mit Hilfe des Umwandlungsrechts Steuergestaltungen durchzuführen, die zunächst mal, auch wenn wir drauf gucken, sagen, ja, das kann man so vertreten, dann mit dem Vorwurf, das sei Steuerhinterziehung, hart angegangen werden. Und das sind natürlich Fälle, die sind nicht schön. Und da können wir beiden sind wahrscheinlich auch der Auffassung, dass das nicht unbedingt immer aus Seiten der Finanzverwaltung fair gespielt wird. Es wäre, dass man über diese Fälle steuerlich streiten kann, gar keine Frage. Da ist das Steuerrecht eben für gemacht. Es ist nicht so, dass man mit dem Gesetz alle Fragen beantworten kann, sondern es ist zwingend notwendig, offene Fragen zu klären, und dazu dient eben das Rechtsbehelfsverfahren. Das ist ja vom Gesetzgeber genauso angelegt. Und wenn das dann überzogen wird mit dem steuerstrafrechtlichen Vorwurf, macht das das Ganze natürlich viel problematischer, und dann gelten andere Spielregeln auch. Das ist aus meiner Sicht in solchen Fällen ein Problem, und die Finanzverwaltung sollte sich sicherlich überlegen, ob sie da immer gut mit beraten ist, solche komplexen Verfahren zur Staatsanwaltschaft zu tragen. Denn die blicken mit ganz anderen Augen drauf, als, ne, wie wir vorhin gesagt haben, ja, die Finanzverwaltung sucht dann auch durchaus mit uns zusammen eine vernünftige Lösung. Daran ist ein Staatsanwalt nicht interessiert.
Ja, und mein Eindruck ist auch, dass bei den Finanzgerichten die Umwandlungsfälle nach wie vor in guten Händen sind. Das, was die Rechtsprechung draus macht, gefällt uns nicht immer. Wir jubeln jetzt nicht bei jedem Urteil, was wir lesen. Aber im Großen und Ganzen, meine ich, ist man da gut aufgehoben. Wenn wir Finanzgerichtsverfahren führen, dann wird durchaus auch da geschaut, ob wir das gesetzgeberische Ziel, nämlich Unternehmensumstrukturierung nicht durch das Steuerrecht zu behindern, ob wir das auch erreichen können. Und in vielen Fällen gelingt es ja in der Finanzrechtsprechung.
Also dem kann ich nur vollumfänglich zustimmen. Die Finanzgerichte treffen, also in meiner ganzen Berufslaufbahn bisher, in aller Regel eben Entscheidungen, die ich zumindest nachvollziehen kann, wo ich sage, ja, das kann man so sehen, auch wenn ich anderer Auffassung bin, dass es wirklich mal Urteile gibt, wo ich Kopf schütteln muss, die sind sehr, sehr selten, das ist so.
Ja, also würde ich auch so bestätigen. Ja, dann sind wir, glaube ich, schon am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Was ist das Fazit, wenn man jetzt draufschaut auf das Umwandlungsrecht und das Umwandlungssteuerrecht der letzten, sagen wir mal, 30 Jahre? Was nehmen wir mit? Was ist dein Eindruck?
Also das Umwandlungsrecht ist für mich immer so ein bisschen gewesen wie Kunst. Es gehört dazu, kreativ zu sein. Es gehört dazu, die Ziele im Auge zu behalten. Und aus Beratersicht macht es eben auch Spaß, mit diesen unterschiedlichen Instrumenten, die man hat, umzugehen und die zu einer vernünftigen Bild und Puzzle zusammenzusetzen. Das ist eine Herausforderung, aber das ist auch das, was mir jedenfalls immer und uns, glaube ich, Spaß macht, ja, an dem, was wir da tun. Und man natürlich auch dabei im Auge hat, dass man dem Mandanten das gibt, was er braucht und was für ihn sinnvoll ist. Und vielleicht das auch aus Beratersicht gehört eben auch dazu, dem Mandanten zu sagen, lass das mal, das macht hier gar keinen Sinn, sondern mach es so wie bisher, oder nicht die Lösung, sondern eine andere Lösung ist für dich eigentlich viel besser.
Ja, ich denke auch, das ist das, was Spaß macht am Umwandlungsrecht. Es ist viel kreativer, als man so denkt. Es ist auch gar nicht so trocken, wie man immer meint. Und wir hoffen, dass wir mit dem Buch jetzt in der 11. Auflage dann auch vielen Beraterkollegen Gedanken, Ansätze oder Ideen bereiten können, die dann auch in der Praxis zu guten Lösungen für die Mandanten führen. Ganz herzlichen Dank, lieber Rolf.
Danke, lieber Jens.
Und dann freuen wir uns, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, uns bei einer der nächsten Folgen wieder begleiten und dabei sind. Vielen Dank.
Vielen Dank.